Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht am Programm ein Vortrag von Marc Rölli mit dem Titel »Die Handlungsstruktur der Dinge und ihre moderne phänomenologische Verfassung«. Dieser Vortrag wurde im September 2011 bei der Internationalen Tagung der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung zum Thema »Kraft der Dinge, Dinge, Gegenstände und Objekte in der Phänomenologie« in Berlin gehalten. Marc Rölli ist Professor für Philosophie an der Universität Istanbul. Von seinen Publikationen seien die folgenden erwähnt. Zum einen sein Buch Gilles Deleuze, Philosophie des transzendentalen Empirismus, beim Verlag Thuria und Kant, 2003. Zusammen mit Ralf Krause das Buch Mikropolitik, eine Einführung in die politische Philosophie von Gilles Deleuze und Félix Guattari, auch bei Thuria und Kant, 2010. Kritik der anthropologischen Vernunft, beim Verlag Matthes und Seitz, 2011. Und von den Sammelbänden, die er mit anderen herausgegeben hat, möchte ich die letzten drei erwähnen. Macht, Begriff und Wirkung in der politischen Philosophie der Gegenwart, beim Verlag Transkript, 2008. Pragmatismus, Philosophie der Zukunft, Fellbrück, 2008. Und dann noch das Buch Philosophie und Nichtphilosophie, Gilles Deleuze, aktuelle Diskussionen, beim Verlag Transkript, 2011. Hören Sie nun den Vortrag von Marc Rölli.
In den letzten Jahren ist in den Kultur- und Sozialwissenschaften immer wieder die Materialität und Widerständigkeit der Dinge hervorgehoben worden. Etwas böse gesagt, liegt man damit in einer Art postmodernen Trend, das andere der Vernunft und das andere von Macht und oder Herrschaft geltend zu machen. Lasst uns von den Dingen reden und davon, wie fremd sie uns gegenüberstehen, wie anders sie sind, so hart, undurchlässig, unerreichbar. Phänomenologen sehen sich angesichts der Eigenlogik der Dinge herausgefordert, ihre Beschreibungskünste zu erproben. Und auch in der Wissenschafts- und Technikforschung herrscht eine Konjunktur der Dinge, die mit der These vom modernen Vergessen ihrer eigentümlichen Handlungsfähigkeit verbunden ist. Immer dort, wo man sich philosophisch mit kulturwissenschaftlichen Trends und Turns beschäftigt, stehen mehrere Optionen zur Wahl. Da gibt es die wesensphilosophische Variante, die hinter oder unterhalb der Empirie, einer bloß natürlichen Einstellung, die eigentlichen Begriffe und Strukturen platziert. Prominenterweise findet die Phänomenologie im Gegenstandsbezug ein Wesensmerkmal jeder Erfahrung. Sie steht an diesem Punkt in der Tradition der kantischen Transzendentalphilosophie. Keine Ab- oder Hinwendung zum Ding ist imstande, diesen philosophisch ausweisbaren Urbezug des Subjekts über sich selbst hinaus in die Welt zu modifizieren. Dann gibt es die bescheidenere, pragmatischer operierende Variante, der philosophischen Reflexion eine Welt oder auch Kulturen vorzuordnen, die sich auf unvorhergesehene, unkontrollierte Art und Weise auf ganzer Linie verändern. In diesem Fall gilt für die Dinge, wie für alles andere, dass es unmöglich ist, eine Wesensstruktur ausfindig zu machen, die in jeder Erfahrung als Grundbeziehung fungiert. Nicht nur an kulturpluralistische und historistische Positionen wäre hier zu denken, sondern auch an skeptische Ansätze, die die Dinghaftigkeit des objektiven Weltbezugs problematisieren. Ein dritter Typ des Philosophierens zeichnet sich dadurch aus, die beiden zunächst genannten Optionen als nicht alternativlos anzusehen. Jenseits der Alternative essentialistischer und relativistischer Ansätze gäbe es eine weitere Möglichkeit, eine zwischen den Extremen vermittelnde Denkungsart. Zugegebenermaßen ist das dialektische oder hermeneutische Versprechen verführerisch, zwischen einem allzu rigorosen Rationalismus auf der einen und einem allzu beliebigen, alles hinnehmenden Kulturalismus auf der anderen Seite hindurch zu navigieren. Ich gestehe, dass ich einem solchen Versprechen misstraue. Zugespitzt formuliert hat man aus meiner Sicht nur die Wahl zwischen Metaphysik und Relativismus. Wobei zu beachten ist, dass Relativismus ein Schimpfwort ist, das aus dem Munde von Metaphysikern stammt. Im Folgenden werde ich die Differenz phänomenologischer und ahentistischer, wie ich das mal nennen will, von ANT, Akteur-Netzwerk-Theorie, ahentistischer Denkansätze hinsichtlich der Dingfrage analysieren. Ich gehe von der Hypothese aus, dass Husserls Wahrnehmungstheorie ebenso wie Heideggers Zeittheorie auf dem Gegenstandsbezug der Erfahrung im Allgemeinen aufbauen. Diese im Kern transzendentalphilosophische Relevanz des Gegenstands verweist auf Intentionalität und damit auf eine subjektmetaphysische Transzendenzfigur. Im Unterschied dazu entwickelt zum Beispiel Latour eine dezidiert nicht metaphysische, die Relativität der Teilnehmerperspektiven prinzipiell unüberschreitbare Position, die sich mit der Einebnung der handlungstheoretischen Subjekt-Objekt-Differenz konsolidiert. Damit verbindet sich, dass Dinge als Akteure begriffen werden, die somit weder nur das Korrelat einer subjektiven Spontanhandlung sind, noch lediglich in einen um sie herum daseinsmäßig konstituierten Handlungszusammenhang eingebettet werden. Motiviert ist die folgende Analyse durch die philosophische Unbestimmtheit des ahentistischen Verfahrens, also des latourischen Verfahrens insbesondere auch, Dinge als Akteure zu begreifen. Zwar liegt es auf der Hand, dass die klassische Phänomenologie Husserlschen Typs nach Latour der traditionellen Verfassung der Moderne und damit nach Latour einer rigorosen und unhaltbaren Trennung der Bereiche Natur, Kultur, Subjekt, Objekt und so weiter zugerechnet werden muss. Unklar hingegen ist, wie die Theoriehintergründe des empirischen Verfahrens der ANT genauer aussehen und wie ihre philosophische Kritik ausfällt. Sofern die Phänomenologie nicht nur in Bezug auf das Tagungsthema, sondern überhaupt in kulturwissenschaftlichen Theoriediskussionen eine gewichtige Rolle spielt, ist ihr Verhältnis zur ahentistischen Methode ebenso spannungsvoll wie klärungsbedürftig. Dies umso mehr, als aus den sowohl phänomenologiekritischen als auch immanent phänomenologischen Weiterentwicklungen im französischen Strukturalismus Denkweisen hervorgegangen sind, die die ANT aller Polemik zum Trotz geprägt haben. Das belegen die immer wiederkehrenden Referenzen etwa auf Foucault, Serre oder Deleuze. Mein weiteres Vorgehen gliedert sich in drei Teile. Ich beginne mit einer wenige Punkte akzentuierenden Darstellung der latourischen Auszeichnung der Dinge. In einem zweiten Schritt stelle ich Husserls Wahrnehmungsanalyse in den von Latour entworfenen und aus seiner Sicht eben typisch modernen Theorierahmen. Und abschließend möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern die philosophische Frage nach dem Ding auch für ein soziologisches Projekt relevant sein kann, das, wie die ANT, also die Akteur-Netzwerk-Theorie, an einer Aufhebung der klassischen, nicht zuletzt handlungstheoretischen Dualismen und an einer Aufwertung der Dingwelt interessiert ist.
Passenger, get you out the city tonight. We see the city earth inside. We see the bright and the hollow sky. We see the star that shines so bright. The sky was made for us tonight. For the passenger, oh, oh, he rides. For the passenger, he rides and he rides. He looks you out in the window. Now what does he see? City are red box sides. You see the winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Hey.
Zum ersten Punkt, zu Latour. In dem Buch Das Parlament der Dinge verbindet Latour das Problem der modernen Subjekt-Objekt-Dualismen mit der Frage nach der politischen Ökologie. An einer Stelle heißt es sehr anschaulich, ich zitiere, wenn Sie Ihre Freiheit betonen und man erzählt Ihnen mit einer gewissen Arroganz, dass Sie in Wirklichkeit nur ein Sack Aminosäuren und Proteine sind, so werden Sie sich dieser Reduktion selbstverständlich empört widersetzen und sehr vernehmlich die unveräußerlichen Rechte des Subjekts hervorheben. Der Mensch ist kein Ding, werden Sie ausrufen und mit der Faust auf den Tisch hauen. Und Sie haben recht. Sollten Sie dann wiederum die unbestreitbare Gegebenheit einer Tatsache betonen und man hält Ihnen mit einer gewissen Arroganz vor, dass Sie die Tatsache durch Ihre Vorurteile konstruiert haben, und diese angebliche Tatsache eine bloß soziale Konstruktion darstellt, so werden Sie sich dieser Reduktion heftig widersetzen und sehr deutlich die Autonomie der Wissenschaft gegenüber allen Pressionen der Subjektivität hervorheben. Das sind die Tatsachen. Daran lässt sich nicht rütteln, werden Sie sagen, und abermals mit der Faust auf den Tisch hauen. Und wieder haben Sie recht. Zitat Ende. Diese Textpassage macht deutlich, dass zwei getrennte Bereiche von Wissenschaft und Politik postuliert werden, hier von Latour, deren jeweils überzogene Geltungsansprüche per se in einen Reduktionismus ausschlagen, der sich auf einem wenig zivilen Kampfplatz situiert, wo man auf Arroganz mit Fäusten erwidert. Menschen sind keine Dinge und Tatsachen sind nicht nur Produkte menschlicher Tätigkeit. Die von Latour entwickelte Lösungsstrategie besteht nun darin, den Dualismus zu ersetzen oder in einen empirisch gesättigten Kontext zu stellen, in dem die naturgesetzlich bestimmte Welt der Tatsachen und die durch Freiheit charakterisierten Personen in, zitiere, Assoziationen von Menschen und nichtmenschlichen Wesen überführt und auf diese Weise die Subjekt-Objekt-Abstraktion im Konkreten aufgehoben werden. So der Anspruch. Also immer wieder diese Redeweise, Assoziationen menschlicher und nichtmenschlicher Wesen. Halten wir fest, dass von Latour der vor allem von Kant in aller Strenge entwickelte Gegensatz der naturwissenschaftlichen Kausalität der Erscheinungswelt und der nicht naturwissenschaftlich zugänglichen, auf Freiheit basierenden menschlichen Praxis als Signum der Moderne festgeschrieben wird. Einen Weg aus dem Gegensatz heraus findet Latour, indem er Personen und Tatsachen in Ensembles situiert, die ihnen vorausliegen. Diese Ensembles oder Zusammenhänge bestehen, wie gesagt, aus Menschen und nichtmenschlichen Wesen und sie sind es auch, die handeln, indem, ich zitiere, sie durch eine Folge von elementaren Transformationen, die in einem Versuchsprotokoll aufführbar sind, andere Akteure modifizieren. Also diese Ensembles. Die in Netzwerke eingebundenen Aktanten sind weder Objekte noch Subjekte aus der Sicht von Latour, denn die Liste der Handlungskandidaten umfasst Laboratorien, Situationen, Instrumente und professionell Beschäftigte, die mit Materialien und Geräten hantieren. Handlungen lassen sich nicht auf einen subjektiven Willen oder auf objektive Ursachen zurückführen. Vielmehr ist Handeln als ein Geschehen aufzufassen, in das zahlreiche Beteiligte involviert sind. Es bedarf eines besonderen analytischen Aufwands, bestimmte Momente dieses Prozessganzen zu isolieren und als Intention, Verlauf, Kausalverhältnis, Mittel, Folge, Begleiterscheinung, Randphänomen und so weiter zu identifizieren. Ein Akteurnetzwerk wird dabei nicht beschrieben wie eine in der Außenwelt einfach vorhandene Gegebenheit. Ohne Analyse kein Netzwerk. Auch wenn das Netzwerk kein bloß intellektuelles Produkt ist. Bei den vernetzten Akteuren handelt es sich nicht um unbestreitbare, sondern, wie Latour sagt, um umstrittene Tatsachen. Sie sind nur als miteinander Assoziierte beschreibbar. Zum Beispiel stehen sie in einem Forschungszusammenhang, in dem ihnen eine Bedeutung zukommt. Und innerhalb dieses Zusammenhangs stellen sie eine Größe dar, die die Handlungen beeinflusst. Begreift man sie aus einer solchen Assoziation heraus, die nicht gegeben, sondern permanent produziert und reproduziert wird und werden muss, so wird deutlich, dass es sich bei ihnen weder um Personen noch um Dinge im traditionellen Sinne handeln kann. Was sie sind, bestimmt sich aus dem Netzwerkzusammenhang heraus, in dem sie stehen oder genauer, in den sie gebracht werden. Immer werden Differenzen artikuliert, wenn Akteure zu einer schon bestehenden Assoziation hinzutreten. Assoziationen sind daher niemals vollständig. Sie sind eingebettet in weitere Assoziationen und unterliegen einem unvorhersehbaren Prozess der Veränderung. Mit dieser Konzeption verbindet Latour zwei Vorteile einer Reflexion auf Dinge. Sie ermöglicht es, die Techniken ihrer Formgebung zu berücksichtigen und dies sowohl in Bezug auf ihren materiellen Herstellungsprozess als auch hinsichtlich der geleisteten Theoriearbeit. Ihre Artikulation, Erfassung und Klassifizierung unterliegt historischen, psychologischen, soziologischen oder auch ökonomischen Wissensproduktionen, also Wissensproduktionen aller Art. Dinge sind auch nicht einerseits wissenschaftliche Gegenstände und andererseits praxisrelevant, weshalb ihre Beurteilung nicht in zwei säuberlich voneinander getrennten Registern vorgenommen werden kann. Die Artifizialität der Konstruktion sagt nichts aus über ein Realitätsdefizit, so die immer wiederkehrende Rede von Latour. Dinge sind weder Fakten noch Fetische, sondern Fetisch, wie Latour mit einem Neologismus oder Kofferwort sagt, das heißt weder nicht konstruiert und deswegen sozusagen objektiv real, noch bloß subjektiv symbolische Projektion, die dann etwa ideologiekritisch entlarvt werden müsste, wie die Fetische. Ihre Einbindung in Beziehungsnetze wird für eine teilnehmende Beobachtung sichtbar, die sich selbst in die relevanten Kontexte und Operationen einklingt, statt sie aus der Höhe des transzendentalen Erkennens zu überfliegen. Überprüfen wir das Gesagte am Text und zu diesem Zweck werde ich den Berliner Schlüssel als beispielhaftes Ding verstehen, das zunächst und vor allem kein Objekt ist. Der Berliner Schlüssel ist ein Ding, das materielle, soziale und technische Dimensionen umfasst. Und Latour unternimmt es in dem Text, gleichen Namens, diesen Komplex aufzuschlüsseln. Von einem Objekt kann man nur sprechen, wenn das Ding lediglich für sich vorhanden ist, und das heißt abgeschnitten von den pragmatischen Handlungszusammenhängen, in denen sie gebraucht werden. Der Schlüssel als archäologisches Fundstück, etwa einer untergegangenen Kultur, von der man nicht mehr versteht, wie sie funktioniert. Das wäre ein Objekt. In der Regel allerdings sind Dinge, so wie gesagt in der Terminologie von Latour, Dinge in Assoziationsketten eingebettet, in Aktionen, Verhaltensweisen, Dispositionen, Gewohnheiten, Heuristiken, Know-hows, Praktiken und so weiter. Und es sind allein die Assoziationsketten, die existieren. Oder es sind primär die Assoziationsketten, die existieren. Oder genauer die Transformation dieser Assoziationsketten, weil die bleiben sozusagen niemals stabil. Ich zitiere ihn: Sobald die Elemente, die diese Ketten bilden, isoliert sind, wissen wir nicht mehr, wie wir sie genau charakterisieren sollen. Zitat Ende. Man nähert sich dem Wesen der Sache, wenn man versteht, wie sie funktioniert. Zunächst fällt auf, dass der Schlüssel zwei symmetrische Bärte hat. Aber warum? Um das herauszufinden, benötigt man ein Schloss. Oder das Schloss, zu dem der Schlüssel passt. Es befindet sich etwa in einer Haus- oder Hoftür eines großen Mietshauses. Man kann die Tür aufschließen, aber den Schlüssel dann nicht wieder abziehen. Abziehen lässt sich der Schlüssel nur, wenn die Tür geschlossen ist. Das Rätsels Lösung liegt nun darin, dass man den Schlüssel nach dem Aufschließen waagerecht durch das Schloss schieben kann. Dann ist es möglich, ihn von der abgeschlossenen Tür von innen abzuziehen. Das ist noch nicht alles, aber noch nicht alles, kann man sagen. Die Funktionsweise des Schlüssels versteht man nur, wenn man weiß, dass der Hauswart einen Spezialschlüssel hat, oder zumindest früher, der das Schloss tagsüber für die Mieter öffnet, sodass sie es nicht abschließen können, und abends die Mieter dazu zwingt, die Tür geschlossen zu halten. Also sie können nicht aufschließen, ohne auch wieder abzuschließen, weil sonst ist der Schlüssel im Schloss. Das Aktionsprogramm des Schlüssels kann man in Worte fassen. Schließen Sie bitte die Haustür nachts immer hinter sich zu, tagsüber jedoch nie, etwa. Oder auch als soziales Bezugssystem auffassen. Latour meint dazu, die Diffamierungen, Denunziationen und Bestechungen, die durch diese sozialen Beziehungen möglich wurden, haben die Intrige mehr als eines Romans genährt. Hier jedoch, mit diesem Berliner Schlüssel, befinden wir uns weder ganz in den Zeichen, noch ganz in den sozialen Beziehungen. Auch handelt es sich nicht nur, kann man hinzufügen, um ein technisches Ensemble. Neben Schlössern, Stahlschlüsseln und gezackten Bärten ist hier ein Gebrauchswissen relevant. Aber auch Schlosser, Hauswart, Mieter und eventuelle Betrüger. Hinzu kommt, dass Einlass und Zutritt, Berechtigung und Kontrolle jederzeit umkämpft sind. Fraglich ist, in welchem Sinne der Schlüssel zwischen den sozialen Beziehungen vermittelt. Ist er als technischer Gegenstand lediglich Ausdruck und Manifestation des anders wie feststellbaren Sozialen? So wie Techniken insgesamt nichts sind als Diskurse, die sich vollständig in anderen Medien ausdrücken lassen, etwa bloßer Dekor von Klassenunterschieden. Vermittlung kann aber auch heißen, und diese Bedeutung präferiert Latour natürlich, dass der Sinn vom Medium nicht nur transportiert, sondern mitkonstituiert, verschoben, modifiziert, übersetzt, verraten wird. In diesem Sinn drückt sich im Schlüssel nicht eine Disziplin aus, sondern sie wird durch ihn hervorgebracht. Also diese Disziplin wird eben durch den Schlüssel mit hervorgebracht. Die Disziplin fordert einen Schlüssel, um sich zu realisieren. Der Sinn ist dann nicht vor den technischen Vorrichtungen da. Das Soziale braucht Schlüssel und Schlösser, um sich zu konstituieren. Der Schlüssel besitzt eine Handlungsmacht, sofern er, ich zitiere dazu, mich autorisiert, nach Hause zu kommen, mich verpflichtet, nachts hinter mir abzuschließen und mir verbietet, das tagsüber zu tun. Gleichzeitig ist diese Macht fragil, denn nichts kann verhindern, dass ein Betrüger sich mit der Feile daran macht, einen Hauptschlüssel für seine eigenen Zwecke herzustellen oder dass der Hauswart korrupt ist. Eingebunden in eine Assoziationskette, Schlüssel, Haustür, Hauswart, Aktionswissen und so weiter, wird der Betrachter der Dinge auf soziale Beziehungen aufmerksam und der Soziologe auf Techniken, die den Menschen verschalten und automatisieren. Die Versuche, alles letztlich auf einen der getrennten Bereiche des Technischen oder Gesellschaftlichen zurückzuführen oder gar die Dinghaftigkeit des Dings von seinen symbolischen Vermittlungen abzusetzen, sind dagegen zum Scheitern verurteilt.
Johnny war ein Butterkeks, er glaubte an die Liebe, doch er wurde aufgegessen, das tat weh. Heidi war ein Wohnmobil, sie wollte in die Berge, aber ihre Eigentümer fuhren an die See. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein. Ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Toni war ein Küchenmesser, wollte niemand wehtun, doch er musste schneiden, bis er daran zerbrach. Helga war ein Telefon, sie fand Gespräche eklig, könnt ihr ahnen, wie sie litt, wenn jemand lange sprach. Billy war ein Tesafilm, er wollte nicht mehr kleben, niemand riss den Zettel ab, der so an ihm hing. Renate war ein Kaugummi, sie hatte Angst vor Zähnen, sie wurde hart wie Stein, klar, dass da was kaputt ging. Die Dinge sind verzweifelt, das Leben ist nicht fein, ein Keks kann nicht weinen und ein Wohnmobil nicht schreien. Die Sachen sagen leise, seid bitte fair, sonst hauen wir alle ab und euer Leben wird sehr schwer. Tausend Dinge brauchen Liebe, tausend Dinge wollen glücklich sein, tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein?
Kommen wir zum zweiten Teil, etwas kürzer, und das soll jetzt nur so eine Art Einschub sein, eine Erinnerung quasi an Husserls Konzeption von Ding und Gegenstand, also seiner Wahrnehmungsanalyse. Ganz kurz nur als Erinnerung. Im Mittelpunkt der Phänomenologie steht Husserls Wahrnehmungsanalyse und mit ihr ein alle Erfahrungen bestimmender Gegenstandsbezug, der in der Intentionalität des Bewusstseins gründet. Ebenso wie Kant macht Husserl transzendentale Funktionen ausfindig, die in der notwendigen Selbstüberschreitung des Bewusstseins liegen, das Bewusstsein nicht nur von etwas überhaupt, sondern von einem Gegenstand ist. Sich selbst bewusst zu sein, das heißt, ein gegenständliches Bewusstsein von etwas zu haben. Unterscheidet man Tatsachen und Dinge, sofern jene der Referenz auf identische Objekte vorausliegen, so kann man sagen, dass in einer Erfahrung immanente Sinnesdaten verarbeitet werden. Von rechts wegen bezieht sie sich aber immer die Erfahrung auf transzendente Dinge, die intentionale Qualitäten besitzen. Ich zitiere Husserl: Wir sprechen in dieser Hinsicht von der Auffassung als von der transzendenten Apperzeption, die eben die Bewusstseinsleistung bezeichnet, die den bloß immanenten Gehalten sinnlicher Daten, der sogenannten Empfindungsdaten oder hyletischen Daten, die Funktion verleiht, objektiv Transzendentes darzustellen. Anders gesagt, ist die Dingwahrnehmung stets partiell erfüllte Intention, die ein Bewusstsein hat von einem Gegenstand, der nur von einer bestimmten Seite zu sehen ist und darüber hinaus unerfüllte Hinausweisungen oder einen Leerhorizont, wie Husserl das nennt, enthält. Immanent betrachtet kann ein äußerer Gegenstand nicht leibhaftig gegeben sein. Ein Vollding als solches hat immer noch andere Seiten, die in einer bestimmten und das heißt einseitigen Wahrnehmung stets mitgemeint werden. oder wie Husserl sich ausdrückt, Wahrnehmung ist ein Komplex von wirklicher Darstellung und leerem Indizieren. In jeder Wahrnehmung verschränkt sich ein immanenter Aspekt und eine die perspektivischen Gegebenheiten transzendierende Intention eines identischen gegenständlichen Sinns. Die Analyse der Wahrnehmung stößt auf einen wesentlichen Zeitbezug, sofern der Lehrhorizont Protensionen impliziert, die im Fortgang des Wahrnehmens die Gestalt von Vorerwartungen annehmen, die sich erfüllen. Die objektive Sinneinheit korrespondiert mit einer kontinuierlichen Erfüllung von Intentionen, wobei besondere Bestimmungen des Lehrhorizonts retentional erhalten bleiben. Auch wenn ich ihn nicht eigens betrachte, bleibt mir der Schreibtisch doch bekannt, auf dem ich arbeite und so weiter. Husserl spricht davon, dass in der Regel Dinge wahrnehmungsbereit vorliegen, sofern ihre Rekognition jederzeit frei verfügbar ist. Der Horizontstruktur der Wahrnehmung entspricht die kinästhetische Motivation. Schließlich sind die leiblichen Bewegungsempfindungen, also Kopfbewegungen, Augenbewegungen und die Wahrnehmungserscheinungen, bewusst aufeinander bezogen. Im Unterschied zur passiven Rezeption sinnlicher Daten durchläuft das Bewusstsein jede kinästhetische Reihe in Modus, wie Husserl sagt, des freien Ich kann. Hinsichtlich der Erscheinungen bin ich dagegen nicht frei. Also die kommenden Erscheinungen sind immer vorgezeichnet. Und nur durch dieses Zusammenspiel, so Husserl, unabhängiger und abhängiger Variablen konstituiert sich das Erscheinende als transzendenter Wahrnehmungsgegenstand. Und zwar als ein Gegenstand, der mehr ist, als was wir gerade wahrnehmen. Zitat Ende. Die Wahrnehmung will daher stets mehr, als sie leisten kann, nämlich den Gegenstand geben. In der Form von intentionalen Innen- und Außenhorizonten führt sie ein ganzes Wahrnehmungssystem mit sich, das mehr ist als das, was sie unmittelbar präsentiert. In den Systemen der Intention und Erfüllung konstituiert sich der immer anders erscheinende Gegenstand als derselbe. Und diese Sachlage repräsentiert, so nochmal Husserl in den Analysen zur passiven Synthesis, repräsentiert den Grundfall der Konstitution von äußerem Dasein, nämlich der von unveränderten Raumdingen. Das ist eben der Grundfall der Konstitution von äußerem Dasein. Unveränderte Raumdinge.
That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing. Gimme that thing.
Zu dem Abschluss und versuche jetzt so ein bisschen weiter zu denken, sagen wir mal, und diese Positionen auch in eine Beziehung zu setzen. Aus transzendentalphilosophischer Sicht ist eine Reflexion aufs Ding wichtig, um den empiristischen und rationalistischen Irrmeinungen über das Wesen der Erfahrung zu entgehen. Dinge sind nicht rein empirisch gegeben. Ihre Gegebenheit involviert eine Verstandesleistung, die sinnliche Daten einem Objekt zuordnen kann, das gleichsam eine natürliche Stabilität besitzt. Der Gegenstand ist aber keineswegs an sich mit sich identisch. Er muss als Erscheinungsding aufgefasst werden, das stets und ausschließlich in raumzeitlichen und begrifflichen Verhältnissen gegeben ist. So bei Kant. Husserl greift beide Aspekte auf, wenn er zwischen immanenten Daten und transzendenten Intentionen unterscheidet. Auf diese Weise reproduziert er den kantischen Dualismus. Auf der einen Seite sinnliche Gegebenheiten, auf der anderen Seite eine subjektive Aktivität, die sich im Ich-Kann der kinästhetischen Motivation und im Ich-Meine und Erwarte des intentionalen Gegenstandsbezugs zum Ausdruck bringen. Der Gegensatz zwischen immanenten Gegebenheiten und transzendenten Gegenständen passt dabei ins Schema der von Latour analysierten modernen Verfassung. Man könnte es so sagen: Nur das Zerrbild einer ins Bewusstsein eingeschlossenen und nur passiv gegebenen Immanenz macht es notwendig, über sie hinauszukommen mit Hilfe einer Aktivität, die sich einem subjektiven Ursprung verdankt und die naturgemäß allein dem Menschen als Person zugeschrieben werden kann. Die klassische Leistung der Transzendentalphilosophie besteht vielleicht darin, die empiristische Vermischung von Tatsachen und Dingen aufzuklären. Man gewinnt nichts, wenn man Dinge auf Tatsachen reduziert. Gut. Problematisch ist aber auch, die Stabilisierungsmaßnahmen sogenannter transzendenter Dinge transzendentalphilosophisch umzudeuten, indem sie einigen wenigen Wesenheiten subsumiert werden, die immer schon notwendig und allgemeingültig zu sein beanspruchen. In diesem Fall werden die sozialen und technischen Bestimmungen von Dingen, wie des Berliner Schlüssels, automatisch marginalisiert. Es kommt dann auf die Grundstruktur der transzendentalen Subjektivität an, im Singular, ohne Situationsbezug, in raumzeitlicher Homogenität, weltfremd oder einfach dogmatisch, undifferenziert. Das ist bekannt. Oder jedenfalls in den Phänomenologenkreisen, in denen ich mich bewege, kein Problem. Diese Kritik ist sozusagen geschenkt. Unklar hingegen ist, ob und wie die philosophische Frage nach dem Ding produktiv gemacht werden kann, indem mit ihr der Mythos des Gegebenen zum Problem erklärt wird. Es genügt hier nicht, den empiristischen Tatsachenglauben aufzuklären. Vielmehr muss es darum gehen, die pragmatischen Bedingungen der Dingkonstitution herauszuarbeiten. Der Schlüssel wird zum Ding, weil und sofern mit ihm in einem Funktionszusammenhang hantiert wird. Er mag sich nur von einer Seite zeigen, wenn man ihn betrachtet, aber ist das wichtig? Man muss ihn zu gebrauchen wissen, aber es gibt hier kein eigentliches Verstehen, das den pragmatischen Kontexten entkommt. Es sei denn, man überwältigt den Hauswart und bringt sich in den Besitz des Spezialschlüssels. Aber auch das ist ein Vorgehen natürlich, das nur vorübergehend erfolgreich sein kann. Der Hauswart wird einfach ein neues Schloss einbauen lassen. Es könnte also sein, dass die philosophische Frage nach dem Ding im Kern darauf abzielt, die Dingkonstitution in einer Weise zu problematisieren, die zeigt, dass man sich nicht mit der Herausstellung grundsätzlich subjektiver Leistungen oder auch ontologischer Verhältnisse begnügen kann. Also die Frage aufwerfen heißt eben, diese beengte Sichtweise aufzugeben. In Frage gestellt werden dann philosophische Wesensaussagen, die einen Bereich des eigentlich Wirklichen auszeichnen. So zum Beispiel die Konkretheit des menschlichen Individuums oder die bedeutungsvolle Lebenswelt. Latour bezeichnet diese Konkretheit mit Whitehead als misplaced und bezieht sich hier ausdrücklich auf die Phänomenologie. Also hier gibt es auch eine Stelle, wo die Phänomenologie quasi als eine Position vorgestellt wird, die das bedeutungsvolle, intentionale, interaktive Handeln im Unterschied zu den kalten, anonymen und abstrakten Wirkungen der Determiniertheit durch Gesellschaftsstrukturen sozusagen bestimmt. Also, und davon möchte sich natürlich Latour distanzieren. Seine Latour-Strategie besteht darin, aus empirischen Gründen die handlungstheoretische Privilegierung bestimmter Akteure, Ursachen oder anderer determinierender Faktoren zurückzuweisen Und es ist genau dieser Punkt, der ihn gegen die philosophieresistente Verwissenschaftlichung der Sozialwissenschaften skeptisch stimmt. Und an dieser Stelle fordert er immer eine Verbindung von Philosophie und Soziologie mit Bezug auf die Arbeiten von John Dewey. Aber hier entsteht auch eine weitere Schwierigkeit. Und hier will ich jetzt sozusagen ein bisschen philosophisch-phänomenologisch Kritik üben. Greift man nämlich, wie Latour es tut, auf ein pragmatistisches Konzept empirischer Philosophie zurück, dann ist es nicht möglich, ein per se empirisches Kriterium, also es muss ja ein empirisches Kriterium sein, anzugeben, das zwischen den bestehenden, akzeptierten sozialen Übereinstimmungen und den Assoziationen unterscheidet, die nicht in einem repräsentativen Sinne gegeben sind. Latour unterscheidet hier aber immer das soziale Nummer 1 und das soziale Nummer 2, wie er das nennt. Lässt man die Akteure selbst zu Wort kommen, in ethno-methodologisch eingeübter Askese, wie kann dann zwischen den bestehenden Klischees des modernen Denkens und einer weiter ausgreifenden Empirie der vielfältigen Aktanten differenziert werden? Ist es keine Interpretationsleistung, wenn man die Handlungsmacht der Dinge in den Kontroversen und Berichten Beteiligter herausarbeitet? Handelt es sich nicht um eine Strategie, die Vielstimmigkeit der Rede gegen die Monologe der Experten auszuspielen? Latours ontologisch gerüstete Hypothese lautet, es gibt vielfältige und ständig ausufernde Kontroversen und Aktionen, die mehr sind als ihre moderne typische Repräsentation und die zum Beispiel die Annahme hybrider Dinge zur Erschließung aktueller sozialer Prozesse unerlässlich macht. Eine ontologische Hypothese, könnte man sagen. Die Anlehnung an eine Differenzontologie nietzscheanischen Typs ist hier mit Händen greifbar. Sagen wir oder reformulieren wir das, gegeben ist ein Prozess, den man nicht einfach beschreiben kann, weil er einfach vorliegt, sondern der konstruiert werden muss, sofern er sich auf eine Akteursperspektive bezieht, die eine performative Qualität besitzt. Ein Kollektiv wird versammelt. Das ist die Absicht. Also wenn man einen ANT-Bericht schreibt, ein Kollektiv soll versammelt werden. Lehnt man die Erklärungskraft eines vorgegebenen Sozialen ab, zweifelt man an der Fähigkeit sozialer Bindungen, sich von selbst zu reproduzieren, einen Zusammenhang zu erzeugen, dann tauchen die neuen Handlungsdimensionen nichtmenschlicher Entitäten, wie es bei Latour heißt, also die Dinge auf. Ist das aber bereits eine Antwort auf die oben gestellte Frage, wie die Maxime Folge den Akteuren die Dominanz des sogenannten modernen Denkens erschüttert? Assoziationen wuchern in alle Richtungen und ein Bericht, der etwas berichten will, muss sich beschränken. Und eine naheliegende Möglichkeit der Beschränkung ergibt sich aus der Affirmation der strategischen und performativen Qualität der teilnehmenden Beobachtung, so müsste man wohl sagen. Das heißt nach Latour aus der Ausrichtung auf das Versammeln des Assoziierten. Geläufig ist die Rede etwa von dem Kollektiv, das aus heterogenen Elementen besteht. Heterogen im Hinblick auf den Diskurs moderner, homogener Einheiten. Wenn also alle Welt modern redet, so zeichnet sich der Bericht der ANT-Soziologen doch dadurch aus, die üblichen Einteilungen außer Kraft zu setzen und alles Mögliche in einen Handlungskontext zu stellen. Also liegt dem ANTistischen Gebot, den Akteuren zu folgen, die Identifikation eines traditionellen modernen Zwei-Welten-Denkens und die Überzeugung zugrunde, dem Aufteilungsmechanismus dieses Regimes, das heißt der starren, bipolaren Lösungsstruktur aller nur möglichen Problemstellungen entgehen zu können. Das sind gewissermaßen Voraussetzungen, die hier ins Spiel kommen. Anders formuliert, besteht die nicht moderne Strategie der ANT darin, die natürliche moderne Einstellung einzuklammern. Das heißt, die objektivistisch-wissenschaftliche und die naiv-vorwissenschaftliche einzuklammern. Wir kennen das aus Husserl. Die empirische Lebenswelt entspricht aus dieser Sicht einer modernen Illusion des Subjektivismus, die naturwissenschaftliche Objektivität konterkariert. Husserls Verfahren der transzendentalen Reduktion zielte bereits darauf ab, den lebensweltvergessenen Wissenschaftsglauben ebenso wie die von ihm psychologistisch bezeichnete Selbstbestätigung der Empirie zu hintergehen, indem ein ursprünglicher Erfahrungsgrund ausfindig gemacht wird. Dieser Erfahrungsgrund, jetzt wieder bei Husserl, wird in einigen subjektiven Wesensstrukturen einer quasi transzendentalen Lebenswelt auseinandergelegt. Wie wir gesehen haben, ist hier die Intentionalität des Bewusstseins und mit ihr der Gegenstandsbezug der Erfahrung zentral. Die Auftrennung von Lebenswelt und Wissenschaft, aber auch die begründungslogische Nobilitierung einer von der empirischen abgesetzten transzendentalen Form der Lebenswelt wird allerdings bereits innerhalb der Phänomenologie selbst problematisiert. Mit der Übernahme strukturaler Analyseverfahren etabliert Merleau-Ponty etwa eine Phänomenologie, die die Wahrnehmung aus einem vielfältig determinierten, intelligiblen Unsichtbaren heraus entstehen lässt und das heißt bei ihm mit sozialem Sinn sprachlicher Strukturen aller Art verschränkt. Eine Möglichkeit, diese Entwicklungen weiterzudenken, besteht darin, Dispositive, Kollektive oder eben Netzwerke als veränderliche und stets lokalisierte und lokalisierende Quasi-Strukturen aufzufassen, mit deren Hilfe genauer bestimmt werden kann, was geschieht.
I could tell by her bloodstained hand. So so I said to her, you can't always get what you want, girl. You can't always get what you want. You gotta hear what I say. You can't always get what you want, girl. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Oh, baby, you're gonna get what you need. Gonna get, gonna get, gonna get.
Ich komme zum Schluss und damit kurz auf das Thema der Macht zu sprechen. Weil es sich natürlich anbietet, wenn man über Dispositive und Kollektive spricht, auf das Thema einzuschwenken. Das war schließlich der Aufhänger, etwa bei Foucault, diese Dispositive zu entwickeln. Wenn Latour dem soziologischen Machtbegriff so skeptisch gegenübersteht, wie es tut, so liegt das in der kritischen Identifikation einer unsichtbaren Größe der Macht mit einem soziologischen Erklärungsmodell, das Macht als die Ursache sozialer Ungleichheit begreift. Sämtliche Handlungsträger müssen empirisch bestimmbar sein. Und dies gilt auch dort, wo materielle Infrastrukturen im Zusammenhang der alltäglichen Wahrnehmungspraxis in Vergessenheit geraten. Dann bedarf es historisch geschulter Forschungen und archäologischer, archivarischer Arbeit, die im Stillen wirksame, aber aus der öffentlichen Sicht verschwundene Handlungsmacht einstmals eingerichteter Versorgungssysteme aller Art sichtbar zu machen. Und hiermit sind es erneut die Dinge, die das soziologische Machtthema zu aktualisieren imstande sind. Darauf legt Latour auch einigen Wert. Also von hier aus versucht er sozusagen einen etwas alternativen Machtbegriff zu entwickeln, aber im Großen und Ganzen ist er skeptisch sozusagen gegenüber jeder Form einer Soziologie der Macht. Diese Macht der Dinge, könnte man sagen, liegt nun darin, Handlungen zu veranlassen oder bestimmte Handlungsmöglichkeiten vorzugeben. Also gerade wenn man mit Blick auf solche Infrastrukturen schaut. Latour beleuchtet ihren Effekt im Nachzeichnen der Assoziationen, die von ihnen in einem kollektiven Gefüge zusammengehalten werden. Im Unterschied zur Theorie der Machtdispositive wird das Thema der Macht bei Latour aber nicht generell auf der Ebene der Handlungsbedingungen und ihrer Modalisierung verhandelt. Macht wird auch nicht als mediale Größe diskutiert, die sämtliche Vermittlungsprozesse zwischen den analytisch getrennten Feldern des Sichtbaren und des Sagbaren oder der Praktiken und der Diskurse durchdringt. Und die Macht fordert auch nicht dazu heraus, den Status der Akteure zu überdenken. Vielleicht kann man sagen, dass Latours Dinganalysen an diesem Punkt von einer philosophischen Theoriebildung profitieren kann, zum Zweck der Aufklärung über eigene theoretische Annahmen und im Sinne einer Erweiterung des Phänomenbereichs. Nicht nur sind die ANT-Arbeiten häufig akteursfixiert, sie sind auch einseitig auf Handlungen bezogen, die sich in Netzwerke integrieren lassen, also das Versammeln des Kollektivs. Machtphänomene, die zum Beispiel in der diskursiven Vorstellungswelt, etwa in der sozialwissenschaftlichen Übernahme der älteren Theorie des politischen Körpers, entstanden sind und sich verfestigt haben, kommen dabei ebenso wenig als Machtphänomene in den Blick, sonst schon, aber nicht als Machtphänomen, wie die desintegrative Kraft hierarchischer Positionen, die von Handlungen aller Art abhalten, sie unmöglich machen, also wo es nicht um das Integrieren und das Versammeln geht. Ein weiteres Problem liegt in der formierenden Kraft von Machtverhältnissen, wie sie im Rahmen der Subjektivierung durch Disziplin vorliegen. Der Berliner Schlüssel ist ein Ding, das sich mit einer Maschine der Disziplin verbindet. Aber Disziplinen schreiben sich in die Körper ein und manipulieren ihre gesamte affektive und seelische Ökonomie. Zweifellos schlägt sich das alles in Handlungen nieder, die sich in stets oberflächlichen Verbindungen miteinander assoziieren. Aber Handlungen sind selbstverständlich erfahrene Handlungen, erzählte Handlungen, in einen Zusammenhang mit anderen gestellte Handlungen. Das heißt Handlungen, die einen Sinn haben, der eben aus dem Netzwerk heraus, aus dem Dispositiv und damit aus den Machtverhältnissen heraus, in denen er zirkuliert, bestimmt werden kann. Hier rächt sich die rigorose, stets polemische Abwehrhaltung, die Latour gegen den Strukturalismus an den Tag legt. Bei den kollektiven Assemblagen oder auch bei den Netzwerken handelt es sich um Strukturbegriffe, mit denen Handlungsbedingungen gedacht werden können, Handlungsstrukturen, die insbesondere die Aktionspotenziale der Dinge geltend machen. Diese Lektion aber haben viele Phänomenologinnen im Anschluss an Merleau-Ponty und die Kritiken der französischen Strukturalisten oder Quasi-Strukturalisten bereits gelernt. Und vielleicht besteht sogar darin, könnte man sagen, die echte Modernität des phänomenologischen Denkens oder der phänomenologischen Arbeitsweise.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Marc Rölle mit dem Titel »Die Handlungsstruktur der Dinge und ihre moderne phänomenologische Verfassung«. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.